Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Ja, ich möchte nicht sagen, dass alle, aber ich kann mir lebhaft vorstellen, dass viele von euch schon mal davon geträumt haben, das Hobby in Anführungsstrichen zum Beruf zu machen und eine Ausbildung zum Berufsjäger zu absolvieren. Und deshalb spreche ich heute mit Christopher von Dollen, ja, wer regelmäßig Jagdcast hört, kennt ihn, über das Berufsbild des Berufsjägers und die Ausbildung. Ja, ihr kennt das Spiel. Bevor es ins Interview geht, hört ihr jetzt noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor Vortex Optics. Dann geht es aber auch schon direkt ins Interview. Viel Spaß dabei. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung im Angebot. Weitere Infos zu den Produkten von Vortex findest du beim offiziellen Vortex-Partner Seven Oaks und in den Shownotes. Okay. Herzlich willkommen bei Jagdcast.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf, Frank.
Ja, Christopher, wir zwei reden heute über die Berufsjägerausbildung. Bevor wir aber über die Ausbildung sprechen, wäre es ganz schön, wenn du uns mal ins Bild setzt, wie so das generelle Berufsbild heutzutage ausschaut.
Also das Berufsbild hat sich in den letzten Jahrzehnten ja deutlich verändert. Als ich die Ausbildung begonnen habe, war der Revierdienst und die Aus- und Weiterbildung der Jägerschaft Schwerpunkt eigentlich unseres Berufsstandes. Und da war dann eben die Arbeit im Revier wirklich das, was für alle Kollegen eigentlich Alltag war. Und mittlerweile hat sich aber das etwas verschoben, dass auch viel Projektbetreuung, sehr viel mehr Aus- und Weiterbildung eigentlich von den jungen Kollegen jetzt erwartet wird und der eigentliche ursprüngliche Revierdienst anteilig etwas weniger geworden ist, wobei das Berufsbild als solches relativ breit aufgestellt ist, dass man da vielseitige Verwendung mittlerweile findet.
Ja, ich habe tatsächlich vor einer halben Stunde auf Instagram gepostet, dass wir zwei jetzt gleich sprechen und die Leute aufgefordert, Fragen zu stellen. Und da haben wir eben auch direkt welche zugekriegt. Und Bjarne Dörr, der fragt sich eben, wie das so ist, wenn man denn eben das Hobby zum Beruf macht. Bringt der Beruf dann immer noch so viel Spaß, wie als es noch Hobby war?
Für mich war das schon immer die Passion. Also ich wollte von klein auf diesen Beruf machen und war immer jagdlich passioniert. Durch den Beruf oder dadurch, dass man das Hobby zum Beruf gemacht hat, hat man das Hobby ein Stück weit zumindest verloren. Das kann man schon so sagen. Also dieser Spruch stimmt schon. Also dass man in seiner Freizeit jetzt auch gerne Sachen macht, die jetzt mit Jagd nichts zu tun haben. Aber trotzdem, da Jagd ja auch als Hobby eine Passion ist, die geht ja nicht verloren und man sucht sich dann jetzt mehr oder weniger als Hobby Nischenbereiche, die man vorher vielleicht nicht so abgegriffen hat. Also auch viel, dass man ohne Waffe unterwegs ist oder viele von den Kollegen dann auch eher mit der Kamera los sind, um dann da einen Ausgleich zu schaffen. Aber ein Stück weit stimmt der Spruch eben, dass man dadurch, dass man das Hobby zum Beruf macht, auch das Hobby verliert.
Wir haben auch, also wir reden später noch über Ausbildungsvergütung und natürlich die Struktur, aber es sind eben jetzt auch schon von Christian und von Luis Fragen zum Gehalt von der Bezahlungsrange sozusagen gekommen. Wie schaut es da aus? Was kann man da eben als Berufsjäger erwarten?
Also das ist bei den Berufsjägergehältern gibt es natürlich eine offizielle Reichweite. Also das lag dann irgendwo zwischen 3.000 und 4.500 Euro brutto. Das bildet aber nicht die Realität ab. Also da ist eine sehr hohe Spanne und da gibt es auch keine einheitliche Regelung in den Ländern. Und da sind das sehr individuelle Regelungen und es ist eben auch die Frage, eben, ob ich jetzt zum Beispiel in der Aus- und Weiterbildung tätig bin, im eigentlichen Revierdienst, wo ich viele andere Vorteile dann auch habe, oder bei behördlichen Tätigkeiten, da gibt es ja auch Kollegen im öffentlichen Dienst, die sicherlich dann besser gestellt sind, was die reinen Gehaltsspannen betrifft.
Gut. Wir bauen später noch ein paar weitere Fragen mit ein, aber erläuter uns doch mal bitte, wie denn so der generelle Ablauf der Ausbildung ist zum Berufsjäger.
Also generell ist der Ablauf zurzeit so, also ich rede jetzt von der Berufsausbildung in Deutschland außer Bayern, die haben ihr eigenes System, aber jetzt das, was der BDB, also der Berufsverband der Berufsjäger hier organisiert, läuft so ab, dass wir da die Schule als erstes Jahr im Rahmen der Ausbildung haben, die dann besucht wird in Nordheim, wo dann die jungen Kollegen als erstes ein berufsvorbereitendes Jahr absolvieren, wo dann viele jagdpraktische Themen schon abgestimmt werden bzw. unterrichtet werden, plus diese normalen Berufsschulfächer, die dann aber schon spezialisiert sind, wie zum Beispiel jetzt Englisch jagdbezogen, dass man in der Jagdgastführung auch ein Stück weit international aufgestellt ist. Das wird in diesem ersten Berufsfachschuljahr abgebildet, wo auch viele Praktika stattfinden. Und diese Praktika sorgen dafür, dass man dann gegebenenfalls eine Ausbildungsstelle bekommt und sich vor allen Dingen dann auch in verschiedenen Betrieben schon mal einen Einblick in den Beruf schaffen kann.
Also verstehe ich das richtig? Ich habe jetzt keinen Ausbildungsvertrag für die gesamte Ausbildung.
Das funktioniert wirklich so, dass das erste Jahr in Nordheim ist mehr oder weniger aufs eigenes Risiko, wobei die meisten meiner Auszubildenden haben sich vorher bei mir schon vorgestellt im Rahmen eines Praktikums und kriegen dann von mir den Ausbildungsvertrag zumindest schon für das zweite Lehrjahr dann, dass sie da Planungssicherheit haben und auch wissen, dass die Reise dann weitergeht. Aber dann im zweiten Lehrjahr ist dann das betriebliche erste Jahr. Bewirbt man sich dann schon wieder für das dritte Jahr. Also der angestrebt ist eigentlich ein Wechsel der Betriebe, dass ich als Auszubildender möglichst breites Feld eben habe, dass ich dann am besten auch zwischen Hoch- und Niederwild schon mal einen Wechsel habe, dass ich da ein Stück weit für alle Wildarten eine gewisse Vorbereitung auf den späteren Revierdienst habe.
Ja. Dirk Bacher hat mir mal gesagt, der leitet, glaube ich, die Vereinigung der Berufsjäger in Norddeutschland, zumindest in
Schleswig-Holstein,
Schleswig-Holstein,
ja.
ja, dass das Thema Eigenverantwortung ein ganz bedeutendes für Berufsjäger ist. Das zeichnet sich ja auch in der Struktur der Ausbildung ab. Also ich arbeite mich quasi Jahr für Jahr vor. Wer bezahlt denn das erste Jahr?
Also das erste Jahr wird vom Berufsverband deutlich unterstützt. Also ich habe jetzt keine Kosten für die eigentliche Berufsschule, aber mein Lebensunterhalt muss ich in dem ersten Jahr eben selber bestreiten. Also betrifft mich jetzt auch, weil mein Sohnemann zum Beispiel auch die Ausbildung machen möchte gerne später und da muss ich dann eben als Eltern eben mehr unterstützen und ein Stück weit auch in Vorkasse gehen, soweit er nicht nebenbei auch noch arbeiten kann. Das ist schwierig bei dem System, aber ja, können wir leider in so einem kleinen Berufsstand nicht besser und leichter leisten. Das ist für einige junge Azubis doch eine Hürde, das dann irgendwo zu gewährleisten.
Ja, also das heißt, ich bewerbe mich dann in Nordheim, wo die Schulausbildung stattfindet, um einen Platz.
Genau, das läuft dann über unseren Ausbildungsberater. Zurzeit ist das noch Hermann Wolf als unser Geschäftsführer. Ist jetzt gerade im Wechsel, ne, aus Altersgründen. Und da wird dann über den Berufsverband wird das Ganze koordiniert. Und der ist dann eben mit der Schule in Nordheim zusammen in der Auswahlkommission, wo dann entsprechend auch die Zulassungskriterien geprüft werden. Das geht bei uns ja zum Beispiel erstmal auch darum, Jagdschein, denke ich, sollte Grundvoraussetzung sein, weil ansonsten, wenn ich lebenslang eben diesen Beruf eines Revierjägers tätigen möchte, dann sollte ich schon irgendwo das Stück weit mich mit dem Thema Jagd beschäftigt haben. Und Führerschein ist auch ein wichtiges Thema, weil wir unsere ja, Stellen ja doch immer irgendwo mit dem Auto auch erreichen müssen. Also das sind so die zwei Grundvoraussetzungen. Was berufliche Bildung betrifft, ist es so, dass eine Ausbildung im Vorfeld von Vorteil ist. Also ein Stück weit ältere Azubis haben sicherlich einen Marktvorteil. Aber ansonsten sind wir da relativ offen, was die reinen Anforderungen an die schulische Bildung betrifft.
Aber die Kapazitäten der Schule sind ja wahrscheinlich auch irgendwo begrenzt. Das heißt, wie viele Auszubildende kann die Schule pro Jahr dort eben beschulen?
Also wir haben auch schon mal zwei Berufsschulklassen gehabt. Also das waren dann auch teilweise über 50, die dann da angemeldet waren. Wobei der Schnitt ist sicherlich irgendwas zwischen 20 und 30, die dann jedes Jahr ausgebildet werden und die dann auch entsprechend die erste Schulklasse eben bilden. Das selektiert sich übers Jahr raus, weil doch immer noch einige dabei sind, die sich vorher nicht gut genug informiert haben über das Berufsbild und dann eben erkennen, dass da eben ja die Wahrheit doch anders ist als die Vorstellung und Da ist es so, dass immer doch einige im Laufe des ersten Jahres dann abbrechen und sich umorientieren.
Ja, und ist das so eine Art Internat oder muss ich mir vor Ort eben auch eine Unterkunft besorgen?
Unterkunftsmöglichkeiten oder Wohngemeinschaften gibt es, die dann aber eben durch die langjährige Struktur selber geschaffen wurden. Das heißt, ich habe dann zwar eine Liste, wo ich mich bewerben kann oder wo ich dann auch entsprechend mich dann da einer Wohngemeinschaft anschließen kann, aber das ist eben kein direktes Internat, sondern eben so, dass die ja, sich selber kümmern müssen. Aber es gibt eine gewisse Grundstruktur, dass es schon möglich ist, da dann auch günstige Wohngelegenheiten zu bekommen.
Okay, aber ich habe das Jahr über eben sehr wahrscheinlich keine Einkünfte. Das heißt, das muss vorher mit Familie oder selber angespart worden sein, ne?
Ja, oder ja, es gibt ja auch entsprechend dann Berufsausbildungsbeihilfe. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, ne, wo man sich dann auch über den Ausbildungsberater dann entsprechend informiert, der dann auch da entsprechend unterstützt für einkommensschwächere Familien. Gibt es da Möglichkeiten oder dann für die Azubis da auch Fördermittel zu bekommen?
Ja, und was für Fächer werden in dem ersten Jahr unterrichtet?
Ja, grundlegend ist es so, dass eben viele Fachlehrer auch da sind. Auch externe Referenten werden eben viel eingesetzt. Das heißt, dass ich dann jemanden wie jetzt zum Beispiel Dirk Bacher, der nun ausgewiesener Dammbildexperte ist, dann eben da noch vor Ort habe und dann entsprechend auch eben über Spezialthemen informiert hat. Und ansonsten gibt es von jagdpraktischen Themen bis hin zu den allgemeinen Berufsschulfächern, die dann auch entsprechend da unterrichtet werden. Aber da wird ein Stück weit zumindest das ganze Bild der Ausbildung theoretisch schon dargestellt, soweit eben vor Ort schulisch möglich, um dann entsprechend die Ausbildung im zweiten und dritten Lehrjahr vorzubereiten.
Okay. Das heißt, zweites und drittes Lehrjahr insgesamt dauert das Ganze 3 Jahre.
Eine dreijährige Ausbildung ist die Regel.
Ja, wir haben mehrere Fragen, unter anderem eben von Willi und Luis, ob man die Ausbildung auch verkürzen kann, wenn man zuvor schon eine andere Ausbildung absolviert hat.
Theoretisch ist das möglich, die Verkürzung wird aber immer von abgeraten, weil dieses berufsvorbereitende Jahr schon sehr viele fachspezifische Themen abbildet und vor allen Dingen auch in Bezug auf die späteren Prüfungen da doch eine sehr wichtige Grundlage darstellt. Insofern wird meistens von einer Verkürzung abgeraten. Früher war das möglich, ich selber hatte auch die Ausbildung zumindest etwas verkürzt, aber da war das System und die Struktur eine andere. Heute ist das durch dieses ja doch sehr viel auf fachliche Themen bezogene Berufsschuljahr schon wichtig, damit man später dann auch besteht.
Okay. Und du hast es schon gesagt, im ersten Lehrjahr suche ich mir denn den Betrieb für das zweite Lehrjahr. Und da fragt eben auch Luis, wie finde ich denn überhaupt einen Ausbildungsbetrieb und wie viele gibt es da so bundesweit gesehen?
Den aktuellen Stand der Ausbildungsbetriebe habe ich jetzt nicht so im Kopf, weil das auch viele dann eben inaktiv sind. Aber aktiv ausbilden sind so um die 60 Betriebe, die wirklich aktiv ausbilden, mit ein bisschen Fluktuation auch bei der Ausbildungsbetriebe, je nachdem, wie da die betriebliche Situation aussieht. Und die Liste der Betriebe wird dann eben durch den Ausbildungsberater verteilt. Und da kann man sich dann entsprechend auch bei den einzelnen Ausbildern eben bewerben. Und am besten ist es eben, dass man dann eben auch wirklich guckt, dass man ein Praktikum macht, um auch vorher zu sehen, ob das was für mich ist, dass man selber einen Einblick hat über das Berufsfeld und auch eben ja, ein Gefühl dafür hat, wie denn der Ausbilder mit einem harmoniert oder eben auch nicht.
Aber es müssen schon zwei unterschiedliche Betriebe sein im zweiten und dritten Lehrjahr.
Vorgeschrieben ist das nicht. Und zum Beispiel hat sich jetzt bei mir auch ein Auszubildender beworben, der gerne 2 Jahre machen möchte. Ich bin ein Betrieb, jetzt als Landesjagdverband sind wir relativ breit aufgestellt, können viele einzelne Themengebiete abbilden. Nicht vollumfänglich, aber schon so, dass man es verantworten könnte, auch 2 Jahre hier zu machen. Wenn ich nun aber einen Betrieb habe, der sehr einseitig ist von der Ausrichtung her, wo viele Bereiche nicht abgebildet werden können, ist das nicht empfehlenswert. Aber im Sinne der Auszubildenden macht es auf jeden Fall Sinn zu wechseln, um dann eben auch breit aufgestellt zu sein für eine spätere Bewerbung. Man weiß ja auch nicht, wo man später hin kann oder möchte. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich nicht auf einen Betrieb festzulegen.
Ja, und was für ein Split, ja, bietet sich da an?
Also der Schnitt ist eigentlich Hoch- und Niederwild, wobei die Niederwildreviere seltener sind mittlerweile. Sind hauptsächlich Hochwildreviere. Und da kann es zum Beispiel auch Sinn machen, sich in einer Aus- und Weiterbildungsstätte zu bewerben, gerade fürs dritte Lehrjahr, so als Prüfungsvorbereitung, kann das auch Sinn machen, dass man dann zum Beispiel im Bereich der Jungjägerausbildung sich nochmal mit betätigt und da auch zum Beispiel ja, das Thema freies Sprechen, Referieren, Vorbereiten von Vorträgen oder Schulungen dann auch entsprechend nochmal zu vertiefen, gerade wenn man später auch in dem Bereich vielleicht arbeiten möchte. Da kann man sich ja ein Stück weit dann schon vorbereiten, auch auf eine spätere Verwendung.
Die beiden Lehrjahre in der Praxis, die werden dann aber vergütet, ne?
Genau, da gibt es eine Ausbildungsvergütung, die ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Da kann man dann bei der Landwirtschaftskammer sich informieren. Da gibt es dann unterschiedliche Sätze. Das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich, was empfohlen wird von der Landwirtschaftskammer als zuständige Stelle. Geht dann irgendwo bei 600 € los im zweiten Lehrjahr bis hin zu 1.300 im dritten Lehrjahr. Aber das ist immer eine Einzelvereinbarung mit dem Ausbildungsbetrieb und schwankt in den Bundesländern eben auch sehr. Auch die Empfehlung der Kammer hatte ich auch schon mal versucht, darauf hinzuarbeiten, dass wir da eine einheitliche Empfehlung auch auf Bundesebene haben.
Du sprachst schon von der Prüfung. Wie wird denn der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung geprüft?
Die Prüfung ist aufgeteilt in mehrere Bereiche. Da gibt es einerseits jagdpraktische Themen. Das kann zum Beispiel eine Planung einer Gesellschaftsjagd sein. Ganz oft ist es Ansprache eines Lebensraumes mit Gestaltungsmöglichkeiten, wo man dann als Auszubildender dann entsprechend dann auch gestalterisch tätig sein darf, zumindest in der Theorie. Jagdliches Schießen kann ein Teil der praktischen Prüfung sein und dann natürlich, wie bei allen anderen Ausbildungen eigentlich auch, ja, schriftliche und mündliche Prüfung, wo man dann entsprechend ja auch Rede und Antwort stehen muss.
Aber das erfolgt dann erst nach 3 Jahren oder direkt teilweise dann nach dem Abschluss der schulischen Ausbildung?
Bei der schulischen Ausbildung gibt es auch schon erste Arbeiten und auch Prüfungen. Aber die wirkliche Wertigkeit beginnt natürlich erst bei der Zwischenprüfung und Abschlussprüfung, insbesondere die Abschlussprüfung natürlich als wichtigste Prüfung. Und die Zwischenprüfung im zweiten Lehrjahr, die ist dann schon mal eine ja, Bestandsaufnahme oder ja, eine Wissensstandabfrage, dass man im Rahmen der Ausbildung selber weiß, wo steht man, aber auch die Ausbilder dann eben entsprechend wissen, wie stellt sich der Auszubildende zurzeit in den schulischen Dingen dar. Das kriegt man im Alltag im Betrieb oft nicht mit. Da hat man eine gewisse Betriebsblindheit, weil praktische Tätigkeiten bei uns ja überwiegen und so messen wir ja auch die Azubis in dem täglichen Arbeitsalltag.
Ja, also das heißt, ich gehe dann auch im zweiten und dritten Jahr zurück in die Schule.
Genau, da gibt es Berufsschulblöcke. Das sind so ja, circa 2 bis 3 Monate im Jahr, je nach Lehrjahr und je nach Gestaltung auch der Lehrgänge, wo dann auch nochmal einzelne Segmente wie zum Beispiel Prädatorenmanagement extra ausgebildet und geprüft werden. Die Lehrgänge werden meistens dann auch von den Betrieben unterstützt. Bei uns ist das so, dass wir dann die Unterbringung gewährleisten und auch natürlich Fahrten und so weiter unterstützen. Also das ist bei uns dann eben der Standard, ist aber auch wieder eine einzelne betriebliche Vereinbarung. Da gibt es unterschiedliche Absprachen in den Betrieben. Aber da werden die dann eben ganz normal in dem Arbeitsalltag eben vom Arbeitgeber oder Ausbilder jetzt in unserem Fall entsendet.
Okay, verstehe. Der Luis fragt auch, also der scheint großes Interesse an der Ausbildung zu haben, wie es denn nach erfolgreicher Berufsausbildung mit Weiterbildungsmöglichkeiten ausschaut.
Also wir haben ja grundsätzlich die Möglichkeit, auch dann die Revierjagdmeisterprüfung abzulegen. Je nachdem, wie die Lehrgänge liegen, kann man dann eben noch einen zusätzlichen Lehrgang machen, wo ich dann die Meisterprüfung absolviert, was auch Grundvoraussetzung ist, um zum Beispiel weiter ausbilden zu dürfen. Das ist so die typische Weiterbildung. Später geht es dann nur noch um Ernennung, aber das ist das, was die meisten Kollegen eben nutzen, auch um das Thema Ausbildung nachher zu machen. Ansonsten ist natürlich auch die Möglichkeit, was mein eigentlicher Plan war, die Ausbildung zu absolvieren und später Forstwirtschaft zu studieren, ist auch ein häufiger Weg, der dann genutzt wird, dass man eben als Einstieg die Berufsjägerausbildung hat, dann ein Forstwirtschaftsstudium anschließt und dann eben aber auch im Bereich Berufsjäger beschäftigt ist und gleichzeitig eben auch noch die Waldbewirtschaftung zusätzlich zur Wildbewirtschaftung gleichzeitig in einem Betrieb machen zu können. Also das ist ein üblicher Weg oder ein häufiger Weg, dass das so genutzt wird, die Berufssägeausbildung.
Ja, auch eine sehr sinnvolle Kombination, ne?
Ja.
Du bist ja selber Meister und bildest auch schon aus. Also seit wann bildest du aus?
Ich bilde jetzt seit 17 Jahren aus.
Na, da hast du wahrscheinlich schon so einiges erlebt. Also hast du so ein Gespür dafür, was für ein Typ Mensch eignet sich und eignet sich vielleicht auch eher nicht?
Mittlerweile hat man ja ein sehr gutes Gespür für Menschen, auch dadurch, dass man sich mal vertan hat. Was man vielleicht allgemein sagen kann, ist, dass die Auszubildenden sich verändert haben von ihren Fähigkeiten und auch was Belastbarkeit betrifft. Denkt man ja, es wird immer schlechter so als alter Mensch, der man ja mittlerweile auch schon ist, wenn man ja schon 25 Jahre im Beruf ist, ist das so, dass man ja immer schnell dazu neigt, ja, die jungen Leute sind ja jetzt eben nicht mehr so leistungsfähig. Das kann ich gar nicht so sagen. Aber es ist sicherlich so, dass dieses Alleinarbeiten und dieses Selbstständige schwieriger geworden ist. Also man muss die jungen Menschen mehr betreuen. Das sind die nicht gewohnt, so alleine in der Natur und selbstständig zu arbeiten. Da muss man sie mehr unterstützen. Die Einsatzbereitschaft ist trotz alledem sehr hoch bei den jungen Kollegen. Also das muss man auch wirklich sehr positiv hervorheben. Und auch der allgemeine Wissensstand hat sich verbessert dadurch, dass die Weiterbildungsmöglichkeiten durch ja, bessere Verfügbarkeit von Informationen auch einfacher zu leisten sind. Das hat sich schon verbessert. Aber grundsätzlich ist dieses selbstständige Arbeiten ein Thema für die jungen Menschen, dass die damit ein Problem haben, auch mit der Aufgabenstrukturierung. Hatte ich auch schon mal einen jungen Kollegen, der Probleme hatte damit, dass er keinen planbaren Arbeitsalltag hatte. Das fand ich auch ganz witzig. Das fällt einem selber ja gar nicht auf, man hat eine gewisse Betriebsblindheit, aber ich kann jetzt bei mir im Betrieb oder auch in anderen Betrieben kann man nicht sagen, Montagmittag, was ich Freitagmittag machen möchte oder kann, sondern es ergibt sich dadurch, dass man mit Tieren oder in der Natur arbeitet, einfach durch Wetter, durch zum Beispiel ein Wildunfall durch einen Wildschaden, der passiert, ergibt sich immer eine Schwankung so in der Planbarkeit. Und das ist für viele doch ein Thema, was einem selber gar nicht mehr auffällt, dass man nicht sagen kann, ich mache morgen das und das und dann habe ich um 17 Uhr Feierabend, sondern das ist einfach so ein bisschen wechselnd, je nachdem, was für Aufgaben anfallen. Und insbesondere bei den Tieren kann ich das einfach auch nicht vertagen. Also wenn ein Wildunfall nachts um 12 ist, dann kann ich nicht sagen, den arbeite ich erst irgendwo in 3, 4, 5 Stunden ab, sondern muss ich eben sofort da sein und das ist vielleicht eine Besonderheit bei unserem Beruf.
Was für Charaktereigenschaften sollte denn der, ich sag mal so, wenn du dir den perfekten Berufsjäger oder Azubi schnitzen könntest, was sollte der so da mitbringen?
Also ich finde Passion sehr wichtig, eine hohe Wissensgier. Das ist sehr angenehm, wenn die selber sich holen, weil in unserem Bereich ist ja so, dass wir nicht so aus Eigeninteresse ausbilden, die Betriebe. Also wir bilden ja keinen Azubi aus, um ihn später zu beschäftigen, sondern es ist schon hilfreich, wenn ich als Azubi von alleine sehr viel Wissen einfordere und auch den Ausbilder so mitnehme. Also das macht mir dann deutlich mehr Spaß, als wenn man Leute hat, die da vielleicht etwas schüchtern sind und da nicht so aus sich rauskommen. Das ist wichtig. Selbstständiges Arbeiten muss ich können und wollen auch, dass ich gerne auch alleine bin, dass ich nicht darauf angewiesen bin, immer zu kommunizieren, mich auszutauschen. Also dieser Typ Walschrat ist einfach doch so das typische Bild, was wir noch haben. Wobei natürlich jetzt in den Aus- und Weiterbildungsstätten wieder ein ganz anderer Typ gefordert ist. Also jeder Typ hat eigentlich so seinen Platz in unserem Beruf. Aber für die Ausbildung ist, denke ich, selbstständiges, engagiertes Arbeiten wichtig und eine gewisse Passion finde ich wichtig. Und für mich persönlich, da ich ja auch das Thema Hundeausbildung viel darstelle, ist die Liebe zum Hund als Hilfstier oder generell Tierliebe ist sehr wichtig, dass man da ein Gespür für hat für Tiere. Wenn man auch Tiere versorgen muss, dann muss man ja ein gewisses Auge für haben, ne? Wo fehlt es vielleicht? Gesundheitszustand jetzt beurteilen. Bei uns ist ja Thema Entenhaltung oder auch Jagdhilfstier wie Frettchen wird bei uns gehalten, Hühner, Fasanenaufzucht, da brauche ich ein Gespür oder auch eine Liebe zum Tier. Ansonsten ist das schwierig, das so rein mechanisch nur abzuarbeiten.
Du hast vorhin schon das Thema Abbrecher erwähnt. Werden da Statistiken geführt, wie viele Azubis denn im Laufe der Ausbildung so abbrechen?
Ja, grundsätzlich ist das ja nachvollziehbar, wenn man die Anmeldezahlen nimmt in Nordheim und dann die Abschlusszahlen. Also da haben wir Jahre gehabt, wo teilweise im ersten Jahr an die 50% abgebrochen haben. liegt aber gar nicht mal an der Härte jetzt der Ausbildung, sondern an der falschen Vorstellung, dass Leute eben mit einer Traum- oder Wunschvorstellung dahin gehen und dann eben sich mit Waffe durch den Wald spazieren sehen und vielleicht nochmal was erlegen. Aber die Arbeitsrealität ist einfach ein Handwerksberuf wie jeder andere auch. Und das, denke ich, das ist der Hauptabbrechgrund, dass man sich vorher zu schlecht informiert hat und dann ein ganz anderes Berufsbild vor Augen hatte. Muss ich auch ehrlich sagen, ich habe mich auch für die Berufsausbildung schon lange informiert und bin jachtlich auch schon als Junge eben immer mitgelaufen. Aber was ein Berufsjäger täglich macht, war mir vorher gar nicht bewusst. Also das muss man auch ganz klar sagen, das ist schwer zu überblicken. Auch die Betriebe sind sehr unterschiedlich. Und daher kommt, glaube ich, dass teilweise im ersten Jahr doch viele die Ausbildung abbrechen oder eben was anderes dann machen. Würde ich sagen, dass das der wichtigste Punkt ist, wenn ich die Ausbildung absolvieren möchte, dass man sich wirklich gut vorher informiert und das kann man eben nur im direkten persönlichen Kontakt.
Ja, du hast schon über die große Bandbreite der potenziellen Einsatzmöglichkeiten gesprochen und auch über die bedingte Planbarkeit des Arbeitsalltags. Aber du hast das Stichwort Arbeitsrealität selber in den Raum gestellt gerade. Beschreib uns doch mal, wie das bei dir so eine Standardwoche vielleicht so ausschaut.
Also das Typische, also ich beschreibe jetzt mal die Standardwoche für den Auszubildenden. Das Typische ist eben, dass wir morgens zusammen die täglichen Arbeiten unternehmen. Also und täglich liegt einfach immer das Tiereversorgen an. Das geht beim Versorgen der Hunde los, auch dass man teilweise dann eben als Auszubildender schon einen Welpen eben hat, den man dann damit mit großziehen kann oder da auch entsprechend die ersten Erfahrungen sammelt. Das ist dann ja so die erste Tätigkeit. Dann geht es an die Kontrolle der Fallen. Kehrungen werden beschickt. Ne? Für Schwarzwild haben wir sicherlich auch immer noch in den meisten Revieren ja mittlerweile, dass das eine tägliche Tätigkeit ist. Fallenkontrolle ist immer je nachdem. Mittlerweile haben wir ja viele Melder. Das ist dann je nach Jahreszeit mal mehr oder weniger. Dann werden eben die Tiere versorgt. Das sind in unserem Fall eben Enten, Hühner, Frettchen, die versorgt werden. Und wir haben auch gleichzeitig dann im Sommerhalbjahr immer noch Jungfasan, je nachdem, wie die Jungwildrettung gelaufen ist, die wir dann eben vor der Maat gerettet haben, die großgezogen werden. Das ist dann so erstmal das Tägliche. Und dann geht es natürlich flexibel weiter. Oft ist Unterhalt von jagdlichen Einrichtungen. Bei uns ist zum Beispiel der Lehrpfad auch als jagdliche Einrichtung, der dann teilweise gemäht werden muss oder freigeschnitten. Die normalen Ansitzeinrichtungen werden entsprechend ja auch unterhalten, gepflegt, vielleicht eine Ansitzeinrichtung gebaut. Fasanenschütten werden beschickt im Winterhalbjahr. Und ansonsten eben jetzt im Frühjahr wird viel mit Wildackerbewirtschaftung gemacht, also dass man da die Wildäcker entsprechend vorbereitet, jetzt zurzeit gerade pflügen und dann eben später mit Bestellung pflegen, Unkraut bekämpfen, beziehungsweise da entsprechend auch von Hand dann teilweise tätig sein, jetzt in den Miskanthusflächen, die man dann so von Hand auch mal ein bisschen vorbereitet. Und ansonsten eben ja jahreszeitlich bedingt große Wechsel. Im Herbst dann eben die Planung der Gesellschaftsjagden oder eben auch teilweise Ansitz mit Gästen, Gästeführung. Sowas kommt dann im Jahresverlauf dann auch mal mehr, mal weniger vor.
Also die aktive Jagdausübung mit Büchse und Flinte ist da tatsächlich eher so der geringste Anteil der Tätigkeit, ne?
Ja, also betrifft, glaube ich, fast alle Stellen. Also es gibt nur ganz wenige Stellen, wo die tatsächliche Jagdausübung maßgeblich ist. Das würde ich jetzt zum Beispiel beim Thema Prädatorenmanagement sehen, dass da wirklich ein hoher Anteil Jagdausübung ist. Aber im normalen Revierdienst ist es so, dass ich die Jagd für andere vorbereite und dann, wenn vielleicht Wildschäden entstehen, gerade im Schwarzwildrevier, dass ich dann auch mal tätig werde mit der Waffe und auch raus muss, um dann da entsprechend Schäden abzuwenden. Aber der Schnitt ist so, dass ich dann Jagd für andere vorbereite oder dann auch mit der Gästeführung viel befasst bin. Und das muss man eben mögen und auch leben, weil die eigene Jagd, also selber rausgehen und die Trophäenträger ernten im eigenen Revier, ist die absolute Ausnahme, beziehungsweise jetzt bei mir zum Beispiel im Berufsleben ganz selten oder an einer Hand abzuzählen, dass man mal starke Trophäenträger in seinen Revieren erlegt. Das kommt selten vor, aber hat man auch kein großes Interesse dran, sondern man freut sich mehr, wenn das eben so von der Sache her funktioniert und man für andere das gestalten kann. Gerade jetzt bei uns ist das Thema Jungjägeransitz liegt jetzt gerade an, dass man junge Menschen so an die Jagd richtig ranführt, auch das Thema Weitgerechtigkeit eben so in die Jägerschaft bringt. Das sind Sachen, die einem mittlerweile mehr Freude machen, als selber so dann in diesen Bereichen aktiv zu sein. Also da lebt man das ein bisschen für die Sache eher mit.
Ja, ich Bin kein Berufsjäger, aber das geht mir da sehr ähnlich, muss ich wirklich sagen. Nun, hast du gesagt, 17 Jahre Ausbilder. Was ist denn da dein krassestes Erlebnis mit so einem Azubi?
Ja, krasseste Erlebnis. Also man hat ja viele Momente gehabt, ne? Also von betrunken vom Campingplatz dann abends abholen, ne? Weil sich die Gastwirte da beschweren, bis hin zu auch ja schlimmen familiären Momenten, ne? Wo dann die Auszubildenden dann entsprechend auch Familienangehörige verloren haben oder Trennung eben so durchgemacht haben. Also da ist man ein Stück weit dann auch eher Ansprechpartner im sozialen Bereich, was einem so als Waldschrat ja oftmals schwerfällt, weil ein Stück weit habe ich ja den Beruf gemacht, weil ich alleine im Wald arbeiten möchte und nicht unbedingt so viele Menschen sehen will. Und da muss man dann so ein bisschen aus seiner Haut raus und das gehört einfach dazu. Und da hat man schon sehr unterschiedliche Momente erlebt. Aber ansonsten, ja, von bis kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass man da eigentlich vieles schon mitgenommen hat. Das menschelt dann halt. Und eben dieses alleine Arbeiten und dieses Thema Waldschrat in Kombination gibt schon witzige Momente her. Ja.
Okay, ich frage gar nicht weiter nach. Aber führ uns doch mal bitte so durch deine Ausbildung. Und damit meine ich so richtig von der Idee, wann ist die Idee geboren, dass du Berufsjäger werden möchtest? Und bis hin zum Abschluss deiner Meisterausbildung. Das wäre ganz schön, wenn du uns da mal so den Abriss skizzierst.
Also das, was ich jetzt heute mache, wollte ich schon machen, seit ich 4 Jahre alt bin. Da hatte ich dann schon als Kind dann schon Bilder gemalt, so das möchte man machen, so diese, ja, ich will nicht sagen Forsthaus Falkenau Romantik, aber so man hat dann eben auch so früher so Otto Kuhke und so, ne, die Älteren werden es vielleicht kennen, hatte man so dieses Bild vom Jäger Förster so, ne, hatte man vor Augen, also dieses Revier betreuen und die jagdliche Passion hatte ich damals schon von der Mause bis Rattenfalle selber gebaut und so, da war man schon immer Fangjäger von klein auf. Und dann hat man die Schule eben absolviert, hatte eine Fachhochschulreife und bin dann in die Berufsausbildung gegangen, hier im Hegelehrewehr, also da, wo ich jetzt arbeite, habe ich auch die Ausbildung gemacht, eigentlich um das Forststudium vorzubereiten. Also das war mein Ziel, anstelle eines Praktikums, was man sonst einjährig hätte machen sollen, kann man auch eine Ausbildung machen und habe dann eben die Ausbildung hier damals bei meinem Ausbilder Wildmeister Eckert angefangen. Und bin da relativ blauäugig ran, aber war so die schönste Zeit in meiner Berufslaufbahn, die Ausbildung, wo andere eigentlich sehr gelitten haben, so unter diesem Einsatz. Und habe auch diese Ausbildung dann komplett hier in dem Betrieb gemacht, weil das eben so breit aufgestellt ist. Und auch damals aus finanziellen Gründen, meine Eltern hatten mich da nicht viel unterstützt, war ein Wechsel gar nicht so einfach von den Fahrzeiten her. Und war auch damals schon mit meiner Frau zusammen. Insofern hat sich das ergeben, dass man das hier dann durchgezogen hat. Hat auch wirklich Sinn gemacht. Und hatte zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung habe ich keinen Tag Urlaub genommen, freiwillig. Weil man das so aus Passion betrieben hat, auch in den Berufsschulzeiten, ist man freiwillig auf eigene Kosten immer wieder am Wochenende in den Betrieb gefahren, um dann zu sehen, dass man da auch das Raubwild, was dann irgendwo an den Fasanen irgendwo tätig war, dann da entsprechend bejagt. Also das hat man wirklich hochpassioniert betrieben. Das vermisst man heute bei den jungen Leuten, muss man ganz klar sagen. Diese hochpassionierte, also man war da wirklich verrückt damals. Hat dann Baujachten dann noch am Wochenende damit organisiert und da hat man dann die Ausbildung wirklich so voller Elan durchgezogen und nach Ende der Ausbildung, was auch so problemlos lief, hatte ich dann einen Monat frei, beziehungsweise den einen einzigen Monat war ich arbeitslos in meinem Leben und dann hatte ich angefangen, Dammwildreviere zu betreuen im Kreis Plön, also damals im Lütjenburger Umland, habe dann mich weiter beworben nach Hessen, habe da das Lehrerevier Kranichstein betreut, aber auch schon unter Voraussicht, dass ich diesen Betrieb hier jetzt, also das Hegelehrerevier Grünwald, übernehmen wollte. Also das war schon der Plan, das hatte man sich ja ungefähr ausrechnen können, alter Ausbilder und dann konnte man sich ungefähr ausrechnen. Habe da dann im Lehrbetrieb gearbeitet, haben auch da dann zwar keine Berufsjägerausbildung gemacht, aber Jungjägerausbildung. Und auch da in Hessen dann eben meinen Meister absolvieren können. Damals eben wurde das auch dann unterstützt. Und nach 3 Jahren in Hessen habe ich mich dann hier im Hegelehrevier beworben und bin seitdem hier zufrieden. Jetzt mittlerweile eben ja 17 oder fast 18 Jahre hier tätig und da dann auch das Thema Ausbildung angefangen. Und mittlerweile eben zuerst wurde ich dann zum Revieroberjäger ernannt aufgrund besonderer Leistung. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das geht ja bei uns eben auf aufgrund eines Anforderungskatalogs, den man auch auf unserer Homepage jetzt von den Revierjägern nachgucken kann. Also Thema Hundeausbildung muss man zum Beispiel abbilden, Ausbildung Revierjäger, Ausbildung Jungjäger, Übernahme von offiziellen Ämtern in der Jägerschaft, so das sind so die Faktoren. Und jetzt mittlerweile bin ich eben zum Wildmeister ernannt worden, was der höchste oder die höchste Stufe ist als Berufsjäger. Das wird dann noch vom DJV eben gemacht, also diese Ernennung
Ja.
Revieroberjäger noch vom BDP.
Und gibt es da so eine Art Meisterschule, die einen darauf vorbereitet, oder wie funktioniert das?
Ja, das ist ein Meisterlehrgang, der auch vom Verband vorbereitet wird und begleitet wird. Die Ausbildung hat damals hauptsächlich in Springe stattgefunden, ist mittlerweile auch ein bisschen aufgeteilt, aber Springe war dann immer das Zentrum gewesen der Meisterausbildung. Und da wurden dann die ganzen Themen, die auch in dem Ausbildungsrahmenplan eben so vorgefertigt ja schon zu finden sind. Die ganzen Themen wurden dann eben nochmal vertieft und eben insbesondere das Thema Betriebs- und Mitarbeiterführung natürlich als Spezialgebiet kam noch dazu und dann die allgemeinen jagdlichen Themen nochmal eben ein Stück weit mehr intensiviert, insbesondere Organisationen, zum Beispiel von Gesellschaftsjagden und auch betriebliche Abläufe, Berufsgenossenschaft, sowas eben, was man als Ausbilder eben nochmal zusätzliche Fähigkeiten mitbringen muss, wurde nochmal gesondert geschult.
Okay. Und dann natürlich am Ende auch wieder eine Prüfung und irgendwie ein Meisterstück, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also da hatte man dann eben auch, also bei mir war das jetzt zum Beispiel eine Maisjagd, die man dann planen musste, Lebensraumansprache wieder und auch Arbeitsprobe hatten wir dann auch eben machen müssen. Also das ist immer sehr praktisch orientiert. Was zum Beispiel auch immer unterhaltsam ist, ich war noch nie ein großer Jagdhornbläser und habe in jeder meiner Prüfungen musste ich Jagdhorn blasen. Und das war immer so, ich kann vieles, aber Jagdhornblasen war nie so meine Spezialität, habe sich so durchgehangelt und bei jeder Prüfung hat es mich ereilt. So schießen wäre so immer das gewesen, wo ich drauf gehofft hätte, habe ich nicht einmal, wurde nicht einmal geprüft bei mir und andere haben dann eben im Schießen dann eben das Glück oder Pech gehabt, dass sie da in jeder Prüfung geprüft wurden. Aber das ist eben ein sehr breites Feld und da kann man bei uns auch nicht alles können, weil so viele unterschiedliche Fachbereiche reingreifen. Geht ja auch in den Bereich der Landwirtschaft rein, Bereich der Forstwirtschaft, der Hundewesen zum Beispiel, dieses ganze Halten, Jagdhilfe sind alle Spezialgebiete. Falknerei als Beispiel ist oft auch Ausbildungsinhalt. Also wir haben auch Falknerschein schon angeboten im Rahmen des Nordheim-Jahres. Also man hat da auch einen gewissen Mehrwert. Und sowas, das sind ja Spezialgebiete, da kann man nicht alles wissen und da hat jeder so seine dunklen Stellen, die ihn dann manchmal in den Prüfungen erwischen. Bei mir war es eben halt das Jagdhornblasen, was mich immer getroffen hat.
Ja, man kann einfach nicht alles können.
Nee.
Gut, jetzt sind wir in Zeiten des Wandels. Also gerade Digitalisierung, Technisierung zieht sich durch fast alle Lebensbereiche. Wie ist das im Berufsfeld des Berufsjägers und wie siehst du die Zukunft?
Also grundsätzlich ist die Technisierung natürlich hat überall Einzug gehalten, das kann man schon sagen. Jetzt auch zum Beispiel das Thema Fallenmelder, Wildkameras, ne, die nehmen uns ja viel Arbeiten ab, die ersetzen uns nicht als Berufsjäger. Das Arbeitsumfeld hat sich dadurch sicherlich verändert. Also das kann man ganz klar sagen durch die Technisierung. Aber der Grundberuf als solcher bleibt immer noch bestehen, aber wird kleiner. Also man kann eigentlich sagen, dass sich das Berufsbild schon ändert. Insbesondere was eben die Artenschutzprojekte betrifft, ist das also einen sehr viel höheren Anteil mittlerweile. Und da muss man sich natürlich auch deutlich mehr mit Dokumentation beschäftigen, als das vielleicht im normalen Revierdienst ist. Und da werden die jungen Kollegen aber auch ein Stück weit mit darauf vorbereitet. Das ist ganz oft bei uns eben auch Ausbildungsinhalt, dass man die dafür eben wappnet, solche Sachen eben auch Taxation in verschiedensten Maßen dann eben auch ordnungsgemäß durchzuführen. Das hat sich sicherlich verändert und da ist das Thema einfach mehr geworden, dass man sich mit Technik und auch den technischen Möglichkeiten mehr auseinandersetzen muss. Technisierung der Jagd sehen wir ja grundsätzlich kritisch. Thema Weitgerechtigkeit ist auch einheitliches Bild bei den Berufskollegen, dass wir da eben die Technisierung auch ein Stück weit aufhalten müssen und uns da dieses Thema Selbstbeschränkung liegt leider mittlerweile nur noch in unserer Hand, so als Berufsgruppe. Ansonsten gibt es da, denke ich, keine wirkliche Berufsgruppe oder andere, ja, Zusammenschlüsse, die das ein Stück weit mitgestalten können. Also da sehen wir uns manchmal auch alleingelassen, dass man da eben auch Rahmenbedingungen schafft, nicht nur grundsätzlich Technik verbieten, sondern auch der richtige Umgang damit. Da sind wir so ein bisschen in der Pflicht und versuchen das auch darzustellen, dadurch, dass wir da ein Thema Öffentlichkeitsarbeit sicherlich mehr machen.
Und wie schaut das für ja, junge Menschen aus, die sich jetzt vielleicht animiert fühlen, den Berufsweg zu gehen? Wie schätzt du das ein? Sind die Berufsaussichten in den nächsten Jahren eher positiv oder wie schaut es aus?
Also die Berufsaussichten sind meiner Meinung nach hervorragend. Also nicht nur gut oder sehr gut, sondern wirklich sehr breites Feld. Man kann, also ich sehe das ja auch bei meinen jungen Azubis, die ich dann ins Berufsleben entlassen habe. Alle die wirklich passioniert sind und Lust haben, die kommen auch unter. Gibt natürlich einige, die sich dann wieder umorientieren, aber das hat weniger mit der Stellensituation zu tun. Aber durch diese breite Aufstellung mittlerweile haben wir so viele Möglichkeiten. Auch in Behörden ja teilweise gibt es viele Stellen, die auch für Revierjäger ausgeschrieben sind, dass ich, wenn ich vernünftig bin und auch wirklich den Einsatz bringe, der von uns oder von mir auch gefordert wird, dann habe ich gar keine Probleme, auch später eine Stelle oder Anstellung zu finden, auch passend zu meinem Naturell. Also da sehe ich zurzeit keine Probleme. Da ist die Nachfrage deutlich höher als das Angebot.
An wen wende ich mich denn, wenn ich noch weitere Infos zu dem Berufsfeld und der Berufsausbildung haben möchte?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich mich bei den Ausbildungsbetrieben, so zum Beispiel jetzt auch bei mir, kann man sich ja jederzeit melden, gerade wenn man jetzt hier in dem Bereich auch eine Ausbildung machen möchte. Ansprechpartner ist aber da unser Berufsverband und da der Ausbildungsberater. Kann man auf unserer Homepage revierjäger.de, kann man sich da immer informieren, wer da zurzeit zuständig ist. Und da ist dann auch mit Rufnummer hinterlegt. Da kann man sich dann am besten eigentlich da umfassend auch nochmal die Unterlagen zukommen lassen, auch insbesondere für die Schulanmeldung, dass man da entsprechend alle Voraussetzungen erfüllt. Das ist so der erste Ansprechpartner, wo ich dann mich informieren würde.
Und mit deiner ganzen Erfahrung jetzt, was würdest du denn ja, den Menschen, die sich für den Beruf interessieren, jetzt noch mit auf den Weg geben?
Also für mich ist das Wichtigste eigentlich, dass man diese Liebe zum Tier, die muss man mitbringen und diesen Einsatz, das muss man wissen, dass das eben nicht kein 9-to-5-Job ist, sondern wirklich ja eine Lebenseinstellung, die man mitbringen muss. Und dann eben dieses Informieren und Wissen selber einholen, das muss man wirklich mitbringen und das eben auch im Vorfeld schon sich da ausreichend informieren, dass man sich da nicht verrennt. Und das geht für mich eben nur über die Praktika in den Betrieben, dass man wirklich weiß, worauf man sich einstellt. Und das ist für mich eine wichtige Grundvoraussetzung. Und dann muss ich auch nicht viele Fähigkeiten mitbringen, weil dafür sind wir als Ausbilder auch wirklich geschult oder ja auch ein Stück weit Kummer gewohnt, dass man die Leute auch in vielen Wissens- oder Fähigkeitenlagen abholen kann. Da gibt es für mich gar nicht so viel, was ich außer Einstellung wirklich mitbringen muss. Alles andere können wir wirklich ausbilden. Aber wenn die Einstellung und diese Passion nicht passt, dann ist es eben halt schwierig, da die Leute zu erreichen. Also da ist wirklich, dass man diesen Einsatz mitbringt, dann kann man viel oder alles erreichen nachher.
Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Christopher, du, herzlichen Dank. Also, wenn du jetzt nicht sagst, dass wir irgendwas Wesentliches vergessen haben, dann würde ich sagen, haben wir es.
Passt, ich bin zufrieden.
Ja, sehr schön. Klasse. Du, dann schön, dass du mal wieder dabei warst und herzlichen Dank für die Einblicke.
Gerne, Frank.
Na, ihr Lieben, haben wir euch jetzt Lust auf mehr gemacht oder euch im gewissen Sinne vielleicht sogar ein wenig geerdet. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr jetzt über das Thema denkt. Schreibt uns doch einfach mal am einfachsten eben über frank.zabel@rotwildes-deutschland.de. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und vor allem Weidmannsheil.